Einen wunderschönen guten Morgen euch. Ihr seid so leise. Guten Morgen. Und irgendwie heute so weit weg. Da ist er. Ich möchte euch zuerst grüßen von der Leitung der Evangelischen Gesellschaft. Ich war bei der Pastorenwoche der Evangelischen Gesellschaft als Referent. Und sie lassen euch herzliche Grüße sagen. Und bei dieser Pastorenwoche habe ich mich gefreut, dass wir zu diesem Gemeindeverband gehören. Ich weiß mich da gut aufgehoben. Und das ist aufbauend. Wir haben einen wunderbaren Psalm, Psalm 139, den wir miteinander anschauen möchten. Der Rainer hat gemeint, teilweise ein wunderschöner Psalm. An was hast du gedacht?
Man kann ja gar nicht
ausschöpfen. Ach so, ja, teilweise ausschöpfen. Ich habe es falsch verstanden. Da hat der Rainer völlig recht. Man kann den nur teilweise ausschöpfen, teilweise betrachten. Und bei der Tiefe dieses Psalms frage ich mich, ob ich nicht immer wieder nur an der Oberfläche kratze. Denn es ist wunderbar, dieser Psalm. Ich habe ihn überschrieben, so ist Gott, so ist Gott. Und bevor wir in diesen Psalm eintauchen, zwei kleine Begebenheiten, es geht hier ja viel darum, dass Gott gegenwärtig ist, dass Gott alles sieht und weiß, dass er jeden Tag kennt, dass er immer da ist. Und manchmal erlebt man das im Großen. Meine Frau und ich haben es bei der Tumoroperation im Dezember wirklich groß erlebt, dass Gott spricht, ich bin da. Das ist sehr, sehr, ja, einfach tolle Gottesbegegnung, die er dann schenkt. Und manchmal erlebt man das im Kleinen und da zwei kleine Dinge am Anfang. Während der Pastorenwoche begann es, dass Flüchtlinge aus der Ukraine nach Deutschland kommen. Und da ist eine Flüchtlingsfamilie dort im Zentrum in Rade vorm Wald eingetroffen, die dort erstmal untergebracht sind. Vater, Mutter und ein kleines Mädchen, 1,5 Jahre. Und die waren lange unterwegs, kamen da an. Und am Morgen, in der Nacht waren sie angekommen, war der Vater mit seiner kleinen Tochter, 1,5 Jahre, draußen, da ist Vogel vorbeigeflogen. Und es gibt da so eine Bewegung, wie man den Vogel nachmacht. Ich kann es nicht, vielleicht kennt der eine oder andere das, so Bewegung, um Vogel nachzumachen. Und die kleine Maus hat gestaunt über Gottes Schöpfung, wie wunderbar das ist. Und es war eine Ruhe und ein Frieden, ein wirklicher Shalom. Und sie kamen aus der Hölle. Und Gott sorgt dafür, dass dieses kleine Mädchen seine Unbeschwertheit, seine Geborgenheit bewahren kann. Ein anderes Erlebnis in einer unserer Schwestergemeinden, also eine Gemeinde der Evangelischen Gesellschaft, ist eine Sammelstelle, das ist falscher Ausdruck, Treffpunkt für ankommende Flüchtlinge. Und die werden dann verteilt. Und da kam eine Familie mit dem Auto, 7 Tage unterwegs und schaffen es gerade noch auf den Hof dieser Gemeinde und das Auto bricht auseinander. Sehr eindrücklich als Zeugnis, wie Gott ja alles in seinen Händen hält. Und wir würden uns wünschen, dass er immer so handelt. So ist Gott, Psalm 139. Der erste Punkt, er ist allwissend. Gott weiß und kennt alles. Herr, du hast mich erforscht und du kennst mich. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es. Du verstehst meine Gedanken von fern. Ob ich gehe oder liege, du hast es bemessen. Und mit allen meinen Wegen bist du vertraut. Kein Wort ist auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht ganz und gar kennst. Hinten und vorne hältst du mich umschlossen und deine Hand hast du auf mich gelegt. Zu wunderbar ist es für mich, dies zu erkennen. Zu hoch, ich kann es nicht fassen. Besser kann man es nicht ausdrücken. Wie soll man das fassen, dass Gott alles an mir, jeden Weg, jedes Wort, alles kennt? Er ist allwissend. Allwissend, was der Mensch tut, was er denkt, was er sagt, aber das, bevor all das geschieht. An anderer Stelle, Jesaja 55, wird ausgedrückt, wie Gottes Verstand so weit alles übersteigt, was wir Menschen denken können. Jesaja 55, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, Spruch des Herrn. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Was empfindest du bei dem Gedanken, dass Gott alles weiß? An was denkst du zuerst? Also mir geht es so, ich denke zuerst, wie viel Trost und Halt und Geborgenheit das gibt. Ich liebe diese Stelle in Matthäus 10. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht töten können. Fürchtet euch mehr vor dem, der Seele und Leib in der Hölle verderben kann. Verkauft man nicht zwei Spatzen für einen Fünfer und nicht einer von ihnen fällt zu Boden, ohne dass euer Vater bei ihm ist. Bei euch aber sind sogar die Haare auf dem Kopf alle gezählt. Fürchtet euch also nicht. Ihr seid mehr wert als viele Spatzen. Da ist ein Gott, der alles genau weiß. Alles genau weiß. Und das Schöne, es ist ihm nicht egal. Bist du schon Menschen begegnet, die dir eigentlich gar nicht begegnen möchten, denen du egal bist? Das tut weh. Kein Interesse an mir. Und auch wenn es mir schlecht geht, gehen vorbei und fertig. Wie anders ist Gott? Selbst ein Spatz fällt nicht zu Boden, ohne dass der Vater im Himmel das weiß. Als ich eben hierher fuhr, vor dem Gottesdienst, kam eine Verkehrsdurchsage. Hier in Bad Godesberg, Burgstraße, da sind zwei Gänse unterwegs und zwei Junge. Interessante Durchsage. Stell dir mal vor, wie viele Verkehrsdurchsagen dieser Art im Himmel sein müssten. Aber was sind schon Gänse? Wir sind unserem Vater im Himmel noch viel, viel mehr wert. Und er kümmert sich um jeden von uns, weil wir ihm wichtig sind. Das ist so groß. Aber Gottes Allwissenheit ist auch eine ernste Warnung. Gott weiß auch, wenn ich sündige. Gott weiß auch, dass ich dann getrennt bin von ihm. Und mir ist aufgefallen, es geht jetzt ja auf Ostern zu, dass ich nicht immer empfinde, dass Sünde mich von ihm trennt. Aber sie trennt, sie schafft Distanz zu ihm. Ich bin jetzt schon bei der Karfreitagspredigt gelandet, ich weiß. Aber das beschäftigte mich gerade. Da heißt es in Matthäus 27, Vers 46, um die neunte Stunde aber schrie Jesus mit lauter Stimme, Eli, Eli, Lama, Sabachthani, das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist großartig, wenn wir unsere Sünde zu Jesus bringen und er diese Sünde wegnimmt und die Trennung aufhört und Gott uns nicht verlässt. Aber dann ist immer wieder, dass wir in Sünde fallen. Und manchmal merkt man es gar nicht, dass uns das trennt von Gott. Aber er merkt es. Auch das gehört zur Allwissenheit. Und manchmal besteht die Gefahr im Laufe der Jahre und Jahrzehnte, das so auf die leichte Schulter zu nehmen. Ich kann ja zu Gott so kommen, wie ich bin. Das ist wunderbar, dass wir keine Vorleistungen machen, brauchen, können. Aber Sünde trennt. Und auch jetzt muss Sünde immer wieder bereinigt werden. Ein zweiter Punkt, das sind dann die Verse 7 bis 12, seine Allgegenwart. Das erste war die Allwissenheit, jetzt die Allgegenwart Gottes. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist und wohin fliehen vor deinem Angesicht? Stiege ich hinauf zum Himmel, du bist dort. Und schlüge ich mein Lager im Totenreich auf, siehe, du bist da. Nähme ich die Flügel der Morgenröte und ließe mich nieder am äußersten Ende des Meeres, auch dort würde deine Hand mich leiten und deine Rechte mich fassen. Und spräche ich, Finsternis breche über mich herein, und Nacht sei das Licht um mich her, so wäre auch die Finsternis nicht finster für dich, und die Nacht wäre Licht wie der Tag, Finsternis wie das Licht. Er ist allgegenwärtig. Seine Existenz, sein Einfluss, ich möchte noch dazu setzen, seine Liebe ist an jedem Ort. Da beschreibt er David ganz verschiedene, weit entfernte, abgelegene Orte. Und an jedem dieser Orte kann der Mensch, egal wie weit und wohin er vor Gott flieht, nicht ihm entgehen. Ihm nicht entkommen. Wenn man das so versucht, wie Jona, gehen gleich zu Jona 1, vor Gott fliehen, es gelingt nicht, er ist da. Aber ich möchte, bevor ich zu Jona komme, zu Adam und Eva, ganz an den Anfang. Hört sich immer ein bisschen seltsam an, wir gehen zurück zu Adam und Eva, aber das ist genau der Punkt. Wenn ich uns heute verstehen will, muss ich an den Anfang zurück. Und da sind wir in 1. Mose 3 und sie hatten diese ganze Großzügigkeit und Weitherzigkeit Gottes erlebt. Von allen Bäumen dürft ihr essen. Was für eine Fülle. Und dann war ein Bäumchen mit einer Frucht, davon dürft ihr nicht essen. Und sie haben davon gegessen. Und die Schlange hatte angekündigt, wenn ihr davon esst, dann werdet ihr sein wie Gott. Mal gucken, wie sich Götter verhalten. 1. Mose 3, Vers 8. Ihr werdet sein wie Gott. Und dann heißt es hier, sie hörten die Schritte des Herrn Gottes, wie er beim Abendwind im Garten wandelte. Stell dir vor, du bist dort im Garten Eden und du hörst die Schritte Gottes. Also das ist doch wunderbar, oder? Halleluja. Gar nicht Halleluja. Da versteckten sich der Mensch und seine Frau vor dem Herrn unter den Bäumen des Gartens. Aber der Herr rief den Menschen und sprach zu ihm, wo bist du? Da sprach er, ich habe deine Schritte im Garten gehört. Da fürchtete ich mich, weil ich nackt bin und verbarg mich. Kann das sein, wenn man die Schritte Gottes hört, wenn man merkt, er ist anwesend, dass man sich nicht freut, dass einem nicht sofort das Herz aufgeht? Jetzt kommt Jesus zu mir. Und der Adam war ja auch noch gewohnt, offenbar mit Gott ganz direkt umzugehen. Und jetzt kommt es wieder zu einer Gottesbegegnung. Das ist doch traumhaft schön. Nein, er versteckt sich. Und im Text ist nicht direkt von seiner Schuld die Rede. Die wird nicht wörtlich genannt, aber natürlich ist es auch die Schuld, warum sich der Adam und die Eva verstecken. Aber im Text ist genannt, sie schämten sich. Sie schämten sich für das, was sie getan hatten. Und sie schämten sich auch dafür, Gott hat sie über alles gesetzt, über die Tiere gesetzt. Und Adam hatte ihnen Namen gegeben. Und du sollst herrschen über sie. Und dann kommt diese Schlange, die eigentlich untergeordnet ist, und kehrt die göttliche Reihenfolge um. Das ist das, was hier geschieht. Ich bin gefallen, im wahrsten Sinne des Wortes, aus der Höhe, in die mich Gott gesetzt hat, hinabgestürzt und laufe sogar vor Gott davon. Die Beziehung zu Gott ist massiv gestört. Kommen wir zu Jona. Ich bin in Jona Kapitel 1, da heißt, da sagt Gott zu Jona: Mach dich auf, geh nach Ninive, in die große Stadt, und rufe gegen sie aus, denn ihre Bosheit ist vor mir aufgestiegen. Jona aber machte sich auf, um vor dem Herrn nach Tarsisch zu fliehen. Er zahlt sein Fährgeld in Jaffo, steigt ins Schiff, weg vom Herrn, heißt es hier in Vers 3. Da schickt dich Gott in eine Richtung, und auch von der Himmelsrichtung her, er hätte nach Nordosten sollen, geht's nach Süden, Südwesten. Völlig die andere Richtung. Wie handelt Gott? Lass ihn laufen. Das wird mir immer wichtiger im Laufe der Zeit, wenn ich selbst mal wieder vor Gott davonlaufe, egal ob im Großen oder im Kleinen, dass Gott genau das nicht tut. Nicht lass ihn laufen, es ist doch egal. Soll er doch seinen Kopf haben. Er war ja schon immer etwas widerspenstig. Nein, da heißt es in Vers 4, der Herr aber warf einen gewaltigen Wind auf das Meer, und über dem Meer zog ein schwerer Sturm auf und das Schiff drohte auseinanderzubrechen. Nicht das, was man sich so vorstellt, oder? Wie Gott handeln soll. Doch, denn sonst hätte ja der Jona nicht gehört. Der Jona hätte nicht auf ein sanftes Flüstern gehört. Er hätte auch nicht auf eine Kleinigkeit gehört, die sich ihm in den Weg stellt. Für mich ist der Jona jemand, der wirklich die große Keule braucht von Gott. Und da finde ich mich sehr, sehr gut. Auf der Flucht vor Gott und nicht hören wollen, und dann braucht es schon schwere Geschütze. Vers 5, die Seeleute, das waren nicht Israeliten, die kannten den Gott Israels nicht. Die Seeleute, jeder schrie zu seinem Gott. Jona aber war hinuntergestiegen in den hintersten Winkel des Schiffes und hatte sich niedergelegt und war eingeschlafen. Viele von euch kennen das Kapitel wahrscheinlich ganz gut. Da ist kein Wort davon, dass sich Jona an seinen Gott wendet. Wenn du zurückdenkst, als du das letzte Mal vor Gott davongelaufen bist, hattest du noch den Kontakt zu ihm? Gut, wenn der Kontakt noch da ist. Hier hören wir kein Wort von Jona zu seinem Gott in diesem Kapitel 1. Da kam der Kapitän auf ihn zu und sagte zu ihm: Was ist mit dir? Du schläfst ja, mach dich auf, rufe zu deinem Gott. Also der Heide sagt dem Christen, ich nenne ihn jetzt einfach mal so: Du machst was falsch. Wieso wendest du dich nicht an deinen Gott? Und dann heißt es in Vers 10, die Männer gerieten in große Furcht und sagten zu Jona: Was hast du da getan? Denn die Männer wussten, dass er vor dem Herrn floh. Er hatte es ihnen gesagt. Kennst du das in deinem Leben? Ich kenne es. Die bewusste Flucht vor Gott. Das bewusste Davonlaufen. Durchaus wissen, was ich tue. Sogar wissen, dass es völlig unsinnig ist, was ich tue. Und es kommt trotzdem noch kein Wort über die Lippen an meinen Gott. Vers 14, da rufen diese Heiden zum Herrn, zum Gott Israels: Ach Herr, bitte lass uns nicht zugrunde gehen, wenn wir diesem Mann das Leben nehmen, und rechne uns unschuldiges Blut nicht an, denn du, Herr, hast gehandelt, wie es dir gefallen hat. Dann nahmen sie Jona und warfen ihn ins Meer, und das Meer wurde still und tobte nicht mehr. Da kam große Furcht vor dem Herrn über die Männer, und sie schlachteten ein Opfer für den Herrn und legten Gelübde ab. Alles Nicht-Israeliten, die jetzt zu Gott Israels gefunden haben. Und von Jona noch kein Wort der Umkehr. Ich freue mich, dass das dann in Kapitel 2 kommt. Dass dann der Jona sich an seinen Gott wendet. Aber diese ganze Davonlaufen vor Gott, kein Wort an Gott von Jona. Ich möchte noch bei dieser Allwissenheit einen anderen Punkt aufzeigen, der mir auch sehr wichtig ist. Allwissenheit bewahrt vor Sünde und Fallen. Die Allgegenwart Gottes, dass Gott da ist, bewahrt vor Sünde und Versuchung und Fallen. Es gibt da einige Stellen, wie zum Beispiel Psalm 16, Vers 8, wo es darum geht: Alle Zeit habe ich den Herrn vor Augen und er steht mir zur Rechten, deshalb wanke ich nicht. Wenn dieser Gott da ist und ich ihn vor Augen habe, dann kann ich feststehen. Was ist, wenn ich diesen Gott nicht mehr vor Augen habe? Wenn es mir so geht, wie dem Petrus, als er übers Wasser gegangen ist, solange er auf Jesus geschaut hat, wunderbar, und dann schaust du auf das, was ja eigentlich gar nicht geht, auf die Wellen, und er fängt an zu sinken. Alle Zeit habe ich den Herrn vor Augen. Er steht mir zur Rechten, deshalb wanke ich nicht. Oder Psalm 62, er allein ist mein Fels und meine Hilfe, meine Burg, nie werde ich wanken. Mich beeindruckt die Gottesbegegnung von Mose im zweiten Buch Mose, Kapitel 3, das mit dem brennenden Dornbusch. Und dann heißt es in Vers 14, da war ja die Frage: Was soll ich den Israeliten sagen? Wer bist du? Was ist dein Name? Kennen ihn noch nicht. Und dann heißt es hier: Da antwortete Gott dem Mose: Ich bin der, ich bin da. So sollst du zu den Israeliten sagen: Der, ich bin da, hat mich zu euch gesandt. Kennst du diesen Namen Gottes? Ich bin da. Ich bin immer da. Ob du das spürst oder nicht spürst, ob es dir gut geht oder ob du Hilfe brauchst, ich bin da. Die Hoffnung für alle, eine Übertragung, Bibelübertragung, drückt das so aus: Ich bin euer Gott, der für euch da ist. Gottes Allgegenwart. Gottes Allmacht. Gottes Allmacht. Vers 13 bis 16. Denn du bist es, der meine Nieren geschaffen, der mich im Leib meiner Mutter gewoben hat. Ich preise dich, dass ich so herrlich, so wunderbar geschaffen bin. Wunderbar sind deine Werke. Meine Seele weiß dies wohl. Mein Gebein war dir nicht verborgen, als ich im Dunkeln gemacht wurde, kunstvoll gewirkt in den Tiefen der Erde. Noch bevor ich geboren war, sahen mich deine Augen. In deinem Buch war alles verzeichnet. Die Tage waren schon geformt, als noch keiner von ihnen da war. Wie groß ist Gott und allmächtig und ja, schöpferisch und kreativ und voll wunderbarer Pläne und Einfälle, die er dann aber auch durchführt. Hier heißt es, dass wir schon im Mutterleib wunderbar gemacht sind. Lässt nicht das kalt, frage ich mich. Habe ich mich da schon längst dran gewöhnt? Sehe ich das überhaupt noch? Was für ein Kunstwerk ich bin? Aber nicht ich, sondern durch ihn, der das gemacht hat. Da hat Gott seine ganze Kreativität, seine Macht, seine Schöpfergewalt und ich glaube auch seine Liebe für dieses Wunderwerk Mensch investiert. Mich hinterfragt das, wie ich über mich selber oder wie ich überhaupt über Mensch denke. Und ich rede jetzt nicht vom gefallenen Menschen. Ich habe das nicht vergessen, dass wir gefallene Menschen sind. Nur hier sagt Gott, ich habe dich wunderbar gemacht. Und eigentlich müsste man sich vor den Spiegel stellen und sich das sagen. Ich bin wunderbar gemacht. Aber das ist komisch, wenn man sich vor den Spiegel stellt. Aber das ist eine Haltung zu sich selbst, die von Gott ausgeht. Psalm 8. Wenn ich deinen Himmel sehe, das Werk deiner Finger, den Mond und die Sterne, die du hingesetzt hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Und das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Ja, wenn ich diese Wunderwerke Gottes anschaue, was bin ich dann eigentlich? Was für einen Grund hat Gott, sich in irgendeiner Form meiner anzunehmen? Und das fängt damit an, er hat uns alle wunderbar geschafft, Wunderwerk Mensch. Das ist seine Entscheidung in seiner Liebe. Und darüber möchte ich staunen. Und jetzt springen wir doch an das Ende des Psalms. Dieser Psalm hat einen ganz interessanten Rahmen. Das fängt in Vers 1 an. Herr, du erforschst mich und du kennst mich. Und dann am Ende des Psalms, die beiden letzten Verse, bilden so wirklich wie einen Rahmen. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ein gottloser Weg mich verführt und leite mich auf ewigen Weg. Da ist man sich nicht so ganz sicher, wie man das am besten übersetzt. Und wenn ihr verschiedene Bibelübersetzungen nebeneinander legt, haben wir einen bunten Blumenstrauß von Wortbedeutungen offenbar. Und ich glaube, dass es ganz gut getroffen ist, so wie es hier heißt, siehe, ob ein gottloser Weg mich verführt. Oder Schlachterübersetzung, sieh, ob ich auf bösem Weg bin. Einheitsübersetzung, ob ich auf dem Weg bin, der dich kränkt. Ja. Welcher meiner Wege gefällt Gott? Welcher passt zu Gott? Und wo kränke ich auch Gott? Oder ein Rabbiner, das fand ich die treffendste Übersetzung, siehe, ob ich Götzendienst begehe. Götzendienst. Tatsächlich heißt dieses Wort auch Götzendienst, was da steht. Prüfe mich, Herr, was ist der Götze oder was sind die Götzen meines Lebens? Jesus, was ist wichtiger als du? Wo bist du für was auch immer? Hobby, Beruf, Familie, manchmal sogar der Dienst für Gott. Wo ist das in der Mitte? Und es dreht sich alles darum. Und du, Herr, bist zur Seite gerückt. Das ist ein sehr, sehr ehrliche Bitte angesichts dessen, dass wir gehört haben, Gott ist allwissend. Also wenn ich Gott auffordere, prüfe mich, zeig mir, ob es da Götzen gibt. Das ist gefährlich, denn er ist allwissend. Das ist gefährlich, denn er ist allgegenwärtig, er ist da. Ich kann das nicht vor ihm verstecken, nicht davonlaufen. Und er ist allmächtig und dieses Allmächtige, ich glaube, dass er da schöpferisch tätig wird, wenn wir das ehrlich meinen. Denn er wird uns zeigen, ob wir auf gutem Weg sind oder auf einem bösen Weg. Einem Weg, der ihm nicht gefällt, einem Weg, der eigentlich Götzendienst ist. Was bedeutet mir in meinem Leben Gottes bewahrende und warnende Allwissenheit? Was bedeutet mir seine Allgegenwart, dass ich nicht vor ihm davonlaufen kann? Und was bedeutet mir seine Allmacht, dass ich herrlich geschaffen bin? Ich möchte noch zum Abschluss beten. Herr Jesus, es ist so großartig, dass du alles weißt, dass du da bist, immer, und dass du allmächtig bist. Und manchmal laufe ich davon und manchmal fürchte ich mich vor deiner Gegenwart und manchmal möchte ich nicht, dass du alles weißt und siehst. Aber wie heilsam ist es, wenn du Sünde, davonlaufen und so weiter aufdeckst. Danke, dass du nachgehst, dass du nicht mich laufen lässt, sondern dass du in deiner Liebe Wege bereitest, dass ich am Ziel ankommen kann mit dir und nur mit dir. Ich möchte dich für uns alle bitten, dass du uns zeigst, auf welchem Lebensweg wir sind, im Großen, aber auch in allen kleinen Dingen. Ist es ein guter Weg? Ein Weg mit dir, ein Weg, der dir Ehre macht, ein Weg, der dir Freude macht? Oder wo braucht es dringend Korrektur? Danke, dass du aufdeckst und dass das in deiner Liebe geschieht. Amen.